Hallo, hier ist Stefan Fries aus der Medias Res Redaktion. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich wollte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir einen neuen Podcast machen. Der heißt Nach Redaktionsschluss. Und zwar deshalb, weil wir oft nach Redaktionsschluss, also nach der Sendung, noch weiter über Themen diskutieren, weil die Sendung neue Fragen aufgeworfen hat, aber auch, weil wir Rückmeldungen bekommen haben von unseren Hörerinnen und Hörern, also von Ihnen. Und deswegen diskutieren wir jetzt jede Woche mit einem oder einer von Ihnen über Medienthemen. Den Podcast können Sie separat abonnieren. Sie finden Nach Redaktionsschluss auch unter diesem Namen in der DLF-Audiothek, auf deutschlandfunk.de/medienpodcast und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, also beispielsweise auch bei Apples Podcasts und Spotify. Wenn Sie weiter die ganze Sendung von Medias Res als Podcast haben wollen, müssen Sie nichts tun. Die kriegen Sie weiter hier wie gewohnt, montags bis donnerstags. Und damit Sie auch einen Eindruck haben, was wir im Podcast Nach Redaktionsschluss so machen, den es freitags gibt, haben wir diese Woche eine Kostprobe für Sie. Die frische Episode von heute, in der wir darüber reden, ob Medien nicht mehr über die drohende Klimakatastrophe berichten müssten, um sie zu verhindern. Viel Spaß.
Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Rauch, soweit das Auge reicht. Mehr als 24 Waldbrände wüten allein in Kalifornien.
Den Menschen an der US-Westküste ist längst klar, dass sie den Klimawandel hier hautnah erleben.
Und die Frage, inwieweit der Klimawandel für das Ausmaß in diesem Jahr mitverantwortlich ist, wird zu einem wichtigen Thema vor der US-Präsidentschaftswahl.
Besonders der Klimawandel und die Zerstörung unserer Umwelt werden an vielen dieser Selbstverständlichkeiten rütteln.
Wir können in den Medien täglich etwas erfahren über den Klimawandel, wenn wir wollen. Jeden Tag erscheinen Dutzende Berichte in Zeitungen, Zeitschriften, im Radio, im Fernsehen und online. Wobei mir wäre das Wort Wandel zu lasch, zu freundlich und zu harmonisch. Und auch unserer Hörerin Katrin Blankenhagen reicht die Berichterstattung nicht aus.
Ich finde, es wird noch zu wenig über das Klimathema berichtet und auch zu wenig darüber berichtet, wie dringlich und wie kritisch die Situation eigentlich ist.
Katrin Blankenhagen engagiert sich in der Bewegung Parents for Future und hat uns geschrieben, der Medienredaktion des Deutschlandfunks. Und wir wollen mit ihr über ihre Kritik reden, und zwar nach Redaktionsschluss, wo wir ihre Fragen rund um Medien und Journalismus diskutieren. Fragen wie diese hier.
Und ich frage mich halt, ob das daran liegt, dass Journalistinnen Angst haben, als Aktivistinnen angesehen zu werden. Oder denken sie, die Klimathemen interessieren die Leute vielleicht nicht. Deshalb habe ich geschrieben, um das herauszufinden, woran es liegt.
Mein Name ist Brigitte Beetz und dabei in unserer Runde neben Katrin Blankenhagen ist auch Georg Ehring aus der Umweltredaktion des Deutschlandfunks. Er findet die Forderungen von unserer Hörerin berechtigt, aber er fürchtet auch, dass die Logik des Klimawandels nicht so richtig zusammengeht mit der Logik des Mediensystems.
Die Logik des Klimawandels ist eine langsame Entwicklung, zwar voller Ereignisse, aber es wird einfach wärmer und das hat Folgen. Während die Medien, gerade schnelle Medien wie das Radio, sehr auf aktuelle Ereignisse anspringen, politische Entwicklungen. Also wenn man sich jetzt überlegt, was ist wichtiger, die Klimakrise oder eine Personalie in der Politik, dann kann es durchaus sein, dass die Personalie in der Politik eine sehr große Aufmerksamkeit bekommt und die Klimakrise relativ wenig. Von daher würde ich sagen, ja, wir berichten eine ganze Menge drüber. Es gibt viele Sendungen, gerade bei Umwelt und Verbraucher haben wir das Thema fast jeden Tag. Wir haben auch Hintergründe, die Forschungssendung berichtet sehr, sehr viel darüber. Also im Deutschlandfunk kommt das sehr prominent nach meinem Eindruck vor, aber es müsste noch prominenter vorkommen.
Wir befinden uns ja vor einem drohenden Zusammenbruch der ökologischen Systeme. Und ich finde, das ist ein Thema, was Titelseitenqualität hat. Und wenn man vielleicht nicht immer über das große ganze weltweite Problem reden will, dann gibt es doch immer so viele kleine, schlimme, aber auch tolle Geschichten rund um das Thema, die eigentlich auf Titelseiten gehören würden. Auch positive Visionen können ja auf Titelseiten stehen und da gibt es so viele.
Also mir würde als Titelthema einfallen, die Studien, die derzeit immer wieder veröffentlicht werden, in Richtung, wir sind auf dem Weg in ein Worst-Case-Szenario. Dass man den Eindruck hat von der Wissenschaft, Die Erderwärmung geht schneller, sie hat drastischere Folgen, als man sich das früher gedacht hat. Da gibt es immer wieder Veröffentlichungen zu, die es bei uns in die Sendung schaffen, die es aber nicht an die prominente Stelle schaffen, die sie verdient haben. Und es sind auch positive Entwicklungen, die viel zu sehr untergehen. Beispielsweise hat sich China jetzt vorgenommen, bis 2060 klimaneutral zu werden. Das ist möglicherweise ein Wendepunkt im Klimaschutz und der kam natürlich vor, auch bei uns in den Sendungen, aber das wäre eine Titelgeschichte gewesen.
Titelgeschichten über die Klimakrise haben kürzlich erst zwei Redaktionen gemacht, und zwar unabhängig voneinander. Die Tageszeitung Taz und die Wochenzeitschrift Der Stern. Beide haben je eine Ausgabe zusammen mit Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future gestaltet. Aber ist das dann noch Journalismus oder dann vielleicht doch eher Aktivismus? Gegen diesen Vorwurf hat sich der Stern-Chefredakteur Florian Gless im NDR-Medienmagazin ZAPP gewehrt.
Wir haben dieses Heft total journalistisch produziert. Wir haben das sauber recherchiert. Jede Geschichte in diesem Heft ist durch unsere Dokumentationsabteilung gegangen. Wir haben unsere journalistische Unabhängigkeit an jeder Stelle gewahrt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die jungen Aktivistinnen von Fridays for Future in unsere Redaktionskonferenzen eingeladen und haben mit ihnen im Vorfeld sehr intensiv über die Inhalte in diesem Heft diskutiert. Also welche Geschichten finden statt in diesem Heft? Wie wollen wir das erzählen? Welche Bilder nehmen wir? Was machen wir auf dem Titel?
Das war bei vielen Journalistinnen und Journalisten extrem umstritten. Im ZDF hat Moderator Wulf Schmiese dem Stern-Chefredakteur einen Satz vorgehalten, den wir alle in solchen Fällen oft hören.
Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Dass er immer dabei ist, aber nie dazugehört. Das sagte einst der große TV-Journalist und legendäre Tagesthemenmoderator Hans-Joachim Friedrichs. Und er wird immer dann zitiert, wenn uns Journalisten unterstellt wird, wir würden zu wohlwollend, zu begeistert über eine gute Sache berichten. Die Erderwärmung stoppen zu wollen, kann man durchaus für eine gute Sache halten.
Und das kommt mir ein bisschen schwach rüber, muss ich sagen. Man kann das durchaus für eine gute Sache halten, um die Erderwärmung zu stoppen, Georg. Wie siehst du das?
Ja, das ist im Grunde ja das gemeinsame Interesse. Das ist auch kaum noch umstritten. Diese letzte Formulierung hat mich schon was gewundert. Allerdings ist die Gefahr, die damit verbunden ist, wenn man sich jetzt mit einer Gruppe wie Fridays for Future zusammen eine Zeitschrift macht, wie der Stern gemacht hat, ja durchaus da. Wenn man zu große Nähe hat, dann sorgt das dafür, dass man vielleicht auch Defizite übersieht, dass man Fehler übersieht, dass man von Leuten mit anderen Ansichten, anderen Akzenten gar nicht mehr gelesen und gar nicht mehr gehört wird, weil die meinen ja, die sind ja eh voreingenommen. Und selbst wenn man den Journalismus mit Bezug auf eine Wirkung auf die Öffentlichkeit beim Klimathema sieht, kann das nach hinten losgehen. Und ob man die Wirkung des Journalismus in den Mittelpunkt stellen sollte, ist nochmal eine zweite Frage.
Mhm. Aber gibt es denn bei diesem Thema Erderwärmung überhaupt zwei Seiten, die man gegeneinander abwägen kann, Georg?
Bei Lichte gesehen eigentlich nicht. Es ist ein bisschen das Interesse, Gegenwartsinteresse gegen Zukunftsinteresse. Also beispielsweise viele Menschen fliegen gerne in den Urlaub. Das ist nicht mehr so, zumindest nicht in dem Umfang möglich, wenn man die Erderwärmung ernst nimmt. Da gibt es aber durchaus Leute, die sagen, ja, Fliegen ist aber ein Teil der Freiheit, ist ein wichtiges Anliegen, es dient der Völkerverständnis, es dient der Begegnung der Kultur. Also inwieweit man das Fliegen runterfahren sollte, da kann man durchaus unterschiedlicher Ansicht sein. Aber dass man die Klimaeffekte des Fliegens gut finden kann, das kann ja nicht niemand ernsthaft wollen.
Ich verstehe, dass diese Kritik aufkommt. Aber in Anbetracht dieser gigantischen Krise muss man sich da, glaube ich, fragen, ob diese traditionelle Sicht auf den Journalismus noch zeitgemäß ist. Weil kein Journalist und keine Journalistin bei diesem Thema außerhalb des Systems stehen kann und das von außen beschreiben und darüber berichten kann, sondern sie sitzen ja alle mit drin. Und ihre Nachkommen werden auch Teil dieses Systems sein. Und deshalb kann ich mir das einfach nicht erklären, wie man da komplett neutral bleiben kann oder komplett neutral sein will.
Nee, komplett neutral meine ich auch gar nicht. Also da bin ich auch gegen, komplett neutral zu sein. Wir haben ja zum Beispiel im Deutschlandfunk auch einen Kommentarplatz, wo man durchaus sehr pointiert seine Meinung sagen sollte. Aber ich glaube, als Berichterstatter das Beste, was man für den Klimaschutz tun kann, ist berichten, hinterfragen, informieren und auch glaubwürdig für alle sein. Und das heißt, dass die Wertung, die man ja durchaus haben sollte, nicht durch alle Wortbeiträge durchscheint, weil dann gibt es Leute, die schalten innerlich ab. Und das sind auch Leute, die in dem Sinne für den Klimaschutz durchaus auch wichtig sind.
Ja, doch, das kann ich so anerkennen.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal dieses Interview, was Hans-Joachim Friedrichs, der damals schon todkrank war, 1995 dem Spiegel gegeben hat, aus dem ja dieses Zitat, was Rolf Schmiese eben erwähnt hat, auch immer stammt, vorkommt. Ich habe mir das mal durchgelesen. Ich habe das hier auch mal hier vorliegen. Ich muss mal ganz kurz durchblättern. Hans-Joachim Friedrichs hat nämlich, das fand ich ganz interessant, gar nicht gesagt, einen guten Journalisten würde man immer daran erkennen, dass er sich nie auf irgendeine Seite, auch auf eine gute, schlägt. Er wurde gefragt, was macht einen guten Nachrichtenmoderator aus?
Hat es Sie gestört, dass man als Nachrichtenmoderator ständig den Tod präsentieren muss?
Und dann hat er gesagt,
das habe ich in meinen 5 Jahren bei der BBC in London gelernt. Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Nicht in öffentliche Betroffenheit versinken. Im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein.
Er war gar nicht als Journalist angesprochen, sondern als Nachrichtenmoderator, der natürlich möglichst glaubhaft bleiben muss für möglichst viele Menschen und eben auch dann die Nachrichten unparteiisch präsentieren muss. Und in einem späteren Teil des Interviews hat er nämlich dann auch nochmal erwähnt, dass er Naturfilme gemacht hat und produziert und präsentiert hat, um die Leute daran zu erinnern, wie es mit der Welt steht und dass wir unsere Welt kaputt machen. Das heißt, Hans-Joachim Friedrichs wurde eigentlich schon immer falsch verstanden und er war durchaus auch manchmal aktivistisch unterwegs.
Das habe ich so nicht gewusst, aber es ist eigentlich naheliegend, denn Journalismus ist keine neutrale Veranstaltung. Richtig Neutralität gibt es ja vielleicht bei der Nachrichtenberichterstattung, wenn man sagt, das und das ist passiert. Aber ganz viele Dinge, da ist der Journalismus nicht neutral und hat auch nie den Anspruch erhoben. Der Aufruf, neutral zu sein, kommt ganz oft von denen, die eigentlich der Meinung sind, Journalist, vertrete nicht die Meinung, die du gerade vertrittst, sondern vertritt besser meine Meinung. Ich will mal ein Beispiel nennen, wo Neutralität überhaupt nicht erwartet wird und das auch völlig nachvollziehbar ist. Das ist der Lokaljournalismus, wenn man über den örtlichen Fußballverein berichtet. Wenn der gegen eine Mannschaft von weit her gespielt hat und egal ob gewonnen oder verloren, man beleuchtet das Ergebnis aus der Perspektive des eigenen Vereins und was der gegnerische Verein, der nächstes Jahr wiederkommt, davon hat, das interessiert gar nicht. Wenn es guter Lokaljournalismus, guter Sportjournalismus ist, dann legt man den Finger auch auf die Defizite und sagt, das und das ist schlecht gelaufen. Aber es steht eine Grundeinstellung, Grundsympathie für den eigenen lokalen Verein dahinter. Und in einem ganz anderen Maßstab, in einer ganz anderen Dimension würde ich das für die Klimaberichterstattung auch so sehen. Natürlich ist man dafür, dass die Erde bewohnbar bleibt und darum geht es ja auch.
Das heißt aber, dass wir viel mehr Alarm schlagen müssen als Journalisten?
Ja, aber das widerspricht dem Nachrichtlichen überhaupt nicht, weil die Nachrichten sind alarmierend.
Ja, das heißt aber, was mich dann dabei beschäftigt, ist, wie können wir Alarm schlagen, ohne das Publikum dann irgendwann abzustumpfen? Das kennen wir ja seit vielen Jahren. Wenn ein Thema auf eine gewisse Weise oder eine gewisse Länge lang in den Nachrichten ist, dann verliert das Publikum das Interesse oder sagt, ja Gott, ich kann mich erinnern, auch an vor 3 Jahrzehnten gab es schon mal die Diskussion um das Waldsterben. Dann hat man da ja auch einiges verändert an den Umweltschutzmaßnahmen, aber der Wald ist quasi nicht gestorben und dann hieß es, ja Gott, der Wald war ja vielleicht auch gar nicht so krank. Also wie verhindern wir es, das Publikum ja abzustumpfen oder vielleicht auch zu überfordern mit zu viel Alarmismus? Das ist das, was mich umtreibt, die Frage.
Da haben ja die Psychologists for Future auch in der Taz eine kleine Aussage zugemacht. Und da weisen sie darauf hin, dass Trauer lähmt, aber zum Beispiel Wut aktiviert. Und wenn man dazu dann noch eine positive Vision hat davon, was man erreichen will, dann bringt einen das dazu, das Nötige zu tun, um dahin zu kommen. Also ich denke, es gibt zwar kein Patentrezept für Aufmerksamkeit, man muss immer wieder probieren, was wird angenommen und was wollen die Leute nicht lesen. Aber es gibt so viele verschiedene Themen und so viele Möglichkeiten, auch das Problem rüberzubringen, aber gleichzeitig auch Lösungsansätze rüberzubringen. Da müsste man experimentieren. Und ich glaube, es ist ja sowieso immer ein Experiment. Man kann ja nie vorher sagen, dieser Artikel oder dieser Beitrag wird ein Hit.
Ich frage mich nur gerade, wie das konkret dann aussieht. Georg, hast du eine Idee?
Ja, also ich möchte doch noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Denn wenn die Nachrichten so alarmierend sind, dass die Lage ganz schlecht ist und das Publikum möglicherweise in Verzweiflung verfällt, dann ist das so und dann sollte uns das nicht davon abhalten, so zu berichten. Ohne Rücksicht auf die Frage, wie mag die psychologische Reaktion des Publikums sein. Aber die Suche nach Lösungen ist natürlich ein wichtiges Thema, was wie andere Aspekte der Erderwärmung auch noch besser belichtet werden könnte. Und ich habe es ja vorhin als Beispiel genannt, diese Klimaneutralitätsverpflichtung von China war eine sehr gute Nachricht, ein großer Schritt auf dem Weg zur Lösung und hat große Aufmerksamkeit verdient. Und wenn jetzt hier zum Beispiel Batterieforscher Durchbrüche auf dem Weg zu guten Elektroautos und einer stabilen Stromversorgung mit Sonnenenergie und Windkraft finden, was ja auch immer wieder passiert, dann hat das auch Aufmerksamkeit verdient und das ist unsere Aufgabe, darüber zu berichten. Und das macht dann auch automatisch Mut, aber man berichtet nicht darüber, um Mut zu machen, sondern man berichtet darüber, weil eine gute neue Batterie entdeckt worden ist.
Aber wie findet eine solche Nachricht die größtmögliche Aufmerksamkeit? Meistens berichten wir ja dann, wenn es ein Event gibt, wenn es irgendwie fassbare Beschlüsse gibt, wenn es zum Beispiel ein Ereignis wie die Weltklimakonferenz gibt. Also diese kleineren Schritte, die bleiben ja meistens hinter der großen Politik in der Berichterstattung zurück. Wie ließe sich das ändern?
Dadurch, dass man dafür Raum reserviert und auch die Sachen in ihrer Wichtigkeit anerkennt. Wir haben in der Umwelt- und Verbrauchersendung immer einen Vorrat an zeitlosen Beiträgen, den wir bringen, wenn die Aktualität uns den Platz dazu lässt. Und ja, vielleicht ist dieser Platz noch nicht groß genug, dass man mehr nicht tagesaktuell auf solche Dinge auch eingehen könnte.
Mhm. Kann es auch sein, das ist die Frage, die mich zurzeit umtreibt, dass dieses ganze journalistische System, das wir haben, das sich halt über Jahrzehnte mit gutem Grund so entwickelt hat, wie es ist, vielleicht nicht taugt, solche Krisen überhaupt abzubilden. Das sind ja Entwicklungen, die sind zwar einerseits dramatisch, nur in unserem alltäglichen Leben, zumindest hier in Mitteleuropa, spielen sie erstmal keine besonders große Rolle. Das heißt, es ist erstmal für uns zumindest eine schleichende Entwicklung. Wir sind aber gewöhnt, immer eigentlich zu reagieren, wenn gerade eine Katastrophe passiert. Ist das eine Sache, dass unser Journalismus diesen Dingen einfach nicht adäquat funktioniert?
Ja, man muss Anlässe schaffen, um sowas zu bringen. Beim Klima, ich finde den ZDF-Journalisten Özdin Terli, der das Wetter auch immer mit Klimaschutzaspekten anreichert, ziemlich gut. Der bringt dann auch die monatliche Bilanz des deutschen Wetterdienstes. Zum Beispiel der September war viel wärmer als der durchschnittliche September früher. Das kann man für fast jeden anderen Monat auch inzwischen fast sagen. Und schafft auf diese Weise mit dem Wetterbericht Aufmerksamkeit für das, was auf längere Frist passiert. Und das ist ein gutes Beispiel, wo wir gerade bei positiven Beispielen auch sind.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Wir schauen kurz in die USA und was sich dort in den nächsten Tagen abzeichnet, ist ziemlich spannend. Zunächst einmal am Sonntag werden bis zu 38 Grad in Denver erwartet, nach Westen hin sogar über 40 Grad. Und dann passiert etwas mit diesem Jetstream. Der verlagert sich sehr extrem in den Süden, meandert sehr stark und lenkt dabei ziemlich kalte Luftmassen in den Süden. So kalt, dass am Dienstag nur noch 5 Grad als Höchstwert erreicht wird und sogar Schneeschauer dabei sind. Wissenschaftler sagen, dass dieses starke Meandern auf die Veränderungen in den Luftströmungen zurückzuführen sind und somit auf die Klimakrise.
Frau Plangang, fällt Ihnen da etwas ein, was Ihnen besonders gut gefällt?
Mir hat ein Bekannter einen Artikel zugeschickt, der ist aus einem einer Lokalzeitung in Niebüll. Und da ist die Klimakrise hautnah angekommen, denn die Halligen versinken im Meer. Und die Leute da wissen, dass in 20 bis 30 Jahren ihre Halligen weg sein werden. Und das ist, da ist der Klima, die Klimakrise hautnah bei uns in Deutschland angekommen. Und ich finde, das ist auch ein Thema, das ist schon fast ein Thema für eine Titelseite. Weil auch bei uns versinken kleine Inseln im Meer.
Warum kommt das nicht auf den Titel von großen überregionalen Zeitungen, Georg?
Ich glaube, dass da an dem Tag, wo das bekannt wird oder Forschungsergebnisse dazu veröffentlicht werden, dass es da Ereignisse gibt, die das aus Sicht der Zeitungs- und Medienmacher noch toppen. Mhm. Dass die Halligen im Meer versinken, das Wattenmeer ist im Grunde durch den Anstieg des Meeresspiegels wahrscheinlich nicht mehr zu retten, vermute ich. Wenn es 1-2 Meter der Meeresspiegel höher ist, dann wird das Watt bei Niedrigwasser nicht mehr trocken fallen. Das ist auch für Deutschland eine dramatische Entwicklung, die im Gang ist und wie gesagt wahrscheinlich nicht mehr zu stoppen ist. Das ist leider im Grunde genommen in der Wissenschaft bekannt. Aber wenn da was Neues zu veröffentlicht wird, müsste das ein Ereignis sein, das auch breitere Aufmerksamkeit verdient hat.
Ich finde das ja so dramatisch, dass ich mich jetzt wundere, warum ich das erst von Frau Plankenhagen hier in der Sendung erfahre. Also würde dann doch dafür sprechen, dass der Journalismus da seine Rolle als Mediator oder als Übermittler von solchen Nachrichten nicht spielt, oder?
Ich überlege gerade, wo wir das auch hatten in der Umweltsendung. Wir hatten es vor nicht allzu langer Zeit. Ich weiß es aber nicht mehr genau, wo das war. Ja, es passiert aber auch im Klima. Wir waren gerade bei dem Punkt, die Menschen werden übersättigt mit Katastrophenmeldungen. Das ist ja eine der ganz vielen Katastrophenmeldungen, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Und das stimmt. Wir haben immer wieder Klimastudien, die erschreckend sind und wo ich als Journalist, der in dem Bereich ziemlich aktiv ist, auch denke, vielleicht zu leicht denke, ja, das weiß man im Grunde und diese Studie geht dann in der öffentlichen Aufmerksamkeit völlig unter. Oder ich denke mir, ja, das weiß man ja im Grunde und jemand, der das anders sieht, bringt es größer hinaus und ich denke mir, ja, hätte es im Grunde auch größer hinausbringen müssen.
Hängt das auch damit zusammen, dass wir alle auch Angst haben, auch wir als Journalistinnen und Journalisten, weil Dinge, die uns Angst machen, die verdrängen wir ja gerne.
Man hat auch vielleicht Angst vor der Veränderung. Man hat Angst davor, dass man vielleicht auch für sich selber mehr Konsequenzen ziehen sollte und steckt vielleicht auch deswegen ein bisschen den Kopf in den Sand.
Beim Thema Konsequenzen möchte ich auch noch kurz reingrätschen. Denn ich hatte schon Frau Betz erzählt, dass ich so ein Interview mit Georges Monbiot gehört habe.
Wer ist das?
Ein britischer Journalist, der mir erst bekannt geworden ist durch seinen Aktivismus, aber der vorher viele Jahre renommierter Journalist war und vor allem auch Investigativjournalist. Und der bricht in dem Interview auch eine Lanze für den Investigativjournalismus und sagt, wenn es einfach ist, dann ist es kein Journalismus, dann ist es PR für jemanden.
If I were asked which industry carries the most blame for our failure to get to grips with climate breakdown, it would be the media.
Wenn ich gefragt würde, welche Branche die größte Schuld daran trägt, die Klimakatastrophe in den Griff zu kriegen, würde ich sagen, die Medien. Und zwar, weil die Medien allen anderen zerstörerischen Unternehmen und Industrien eine Art soziale Lizenz dafür erteilen, mit dem weiterzumachen, was sie tun, indem sie nicht aufdecken, was passiert und indem sie es nicht nach vorn bringen in die Köpfe der Menschen, wo es hingehört.
Es gibt ja Bereiche wie beispielsweise Verquickung von Klimawandelleugnern mit der Öl- und Kohleindustrie, wo investigativer Journalismus durchaus auch einiges zutage gefördert hat. Aber im Grunde genommen, das, was mit der Erdatmosphäre und mit der Erde passiert, das liegt ja offen zutage. Das sind auch wissenschaftliche Ergebnisse, die man als Journalist ziemlich mundgerecht serviert bekommt und die man, über die man einfach nur gucken muss, ist das plausibel und dann darüber zu berichten.
Mhm. Im Grunde überlege ich gerade, liegt es doch eigentlich auch gar nicht daran, vielleicht auch Ihr Unbehagen, Frau Blankenhagen, dass es zu wenig Informationen gibt. Es gibt ja genug Informationen, nur es wird ja nicht gehandelt oder vielleicht auch zu wenig gehandelt. Aber kann der Journalismus da überhaupt für sorgen, dass mehr gehandelt wird? Das ist ja eigentlich gar nicht die Aufgabe eines Journalisten, oder doch?
Ich glaube, der Journalismus könnte zumindest die Stellen aufdecken, an denen Handeln verhindert wird, halt genau durch diese Verbindung zwischen der fossilen Industrie und auch der Politik. Das wäre die Stelle, wo man investigativ noch viel mehr nachbohren könnte. Denn klar, die Fakten sind klar. Und die kann man auch immer wieder in Diagrammen und Weltkarten darstellen. Das wird dann bloß irgendwann langweilig. Aber die Frage ist ja, wieso wir nicht handeln. Und das hat ja auch Gründe. Aus irgendwelchen Richtungen wird uns ja gesagt, das lohnt sich nicht, es ist sowieso zu spät oder es ist nicht so schlimm. Es werden bestimmt bald irgendwelche Erfindungen passieren, die uns hier rausretten. Und das aufzuklären, dass das Ablenkungsmanöver sind, da finde ich, könnte man rein.
Ja, zum Teil bin ich da bei Ihnen, aber ich muss in einem Punkt doch ein bisschen das relativieren. Es wird eine ganze Menge gehandelt, allerdings bei weitem nicht genug. Wir haben ja jetzt in der Europäischen Union die Diskussion über ein Klimaziel, was höher sein soll, was näher an das rankommt, was notwendig wäre, um den Klimawandel auf unter 2 Grad zu begrenzen. Und dem folgen ja auch Maßnahmen. Nehmen wir zum Beispiel die Einführung des Elektroautos. Nehmen wir die Einführung des Elektroautos. Vor 3 Jahren war es noch überhaupt keine Option. Heute ist es eine Option, über die viele Leute nachdenken und auch die auch viele Leute umsetzen. Wir haben inzwischen einen Anteil von erneuerbaren Energien an der Stromversorgung von ungefähr die Hälfte. Das ist viel mehr, als man sich das früher erwartet hat. Und man stellt mit Erschrecken fest, es geht immer noch viel zu langsam. Aber so die Wahrnehmung, dass es passiert nichts, die finde ich auch verkehrt. Und das ist auch ein Teil dessen, was lähmt. Und wo man als Journalist auch entgegenhalten muss, ja, es passiert was und ja, es müsste noch viel mehr passieren.
Aber würde denn mehr passieren, wenn der Journalismus da mehr drauf drängen würde? Ich habe manchmal den Eindruck, wir überschätzen dann vielleicht auch unseren eigenen Einfluss oder unterschätzen wir uns da?
Ich glaube, dass der Journalismus die Kernrolle hat, zu berichten und nicht dafür zu sorgen, dass mehr passiert. Das ist Sache von Bürgern, von Politik und ja auch inzwischen von Unternehmen, die merken, da lässt sich Geld mit verdienen und das ist auch sauber verdientes Geld. Da mehr zu tun.
Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob der Journalismus da nicht mehr tun kann, denn wir berichten doch immer dann, wenn irgendwas passiert. Also wenn zum Beispiel Fridays for Future auf die Straße geht, da berichten wir. 2 Tage später ist da eigentlich schon nicht mehr viel passiert. Also ich weiß nicht, ob der Journalismus da, gerade wenn es ja um ein solches Menschheitsthema geht, nicht ein bisschen mehr Druck machen sollte.
Vielleicht sollten wir ab und zu mal fragen, warum passiert jetzt nichts?
Als ich hier ein bisschen vorbereitet habe, man geht ja im Kopf so ein bisschen durch, um was soll es denn überhaupt gehen, ist mir auch aufgefallen, dass ja auch Begriffe eine große Rolle spielen. Also sagt man jetzt Klimawandel oder sagt man Klimakatastrophe? Ich habe mich vor dem Wissen, das ich mir zusammengetragen habe, entschlossen, Klimakatastrophe zu sagen. Wie siehst du das? Müsste man andere Begriffe nutzen? Viele sprechen immer noch vom Klimawandel. Das klingt für mich zu verharmlosend.
Ja, es passt aber beides nicht. Klimawandel hat was Verharmlosendes. Klimakrise, Klimakatastrophe hat insofern einen komischen Touch, als dass man denkt, ja, eine Katastrophe geht auch vorbei, eine Krise geht vorbei, nach der Krise kommt die Erholung. Das ist aber jetzt eine Langzeitentwicklung. Also im Grunde passen beide Worte nicht. Dadurch, dass man die Wortwahl immer alarmierender macht, transportiert man aber vielleicht auch nicht gut den Alarm. Also ich muss sagen, da bin ich ein bisschen unentschieden, wie man sich da verhalten soll und ich variiere mit dem, was ich sage.
Wenn ich jetzt mal unsere Diskussion so ein bisschen zusammenfassen kann, oder möchte, dann fällt mir einfach ein oder auf, wir wissen eigentlich wirklich gar nicht so richtig, wie man damit als Journalistinnen und Journalisten umgehen sollen, oder?
Ich finde schon. Mhm. Also im Grunde ja, die Klimakrise ist ein Thema, das müssen wir wichtiger nehmen, als wir das bisher tun. Und ansonsten sind wir mit unseren journalistischen Regeln und Standards ganz gut bedient, nämlich recherchieren, hinterfragen, informieren und an den Plätzen, wo Meinung gefragt ist, auch Meinung zu sagen.
Ich möchte noch sagen, dass das einfach gerade jetzt in diesem Moment eine hochinteressante Phase ist, weil wir noch gerade alles in der Hand haben. Und auch wenn es nicht die Rolle des Journalismus ist, diese Katastrophe abzuwenden, dann ist es zumindest die Rolle, über die Optionen zu informieren, die wir jetzt haben, darüber, was jede einzelne Person machen kann, aber auch darüber, was Politik und Wirtschaft jetzt machen können, so dass einfach alle Menschen alle Informationen haben und dann handeln können.
Da muss ich vielleicht an ein bisschen unerwarteten Punkten ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir sind, glaube ich, nicht mehr in der Situation, wo wir alles in der Hand haben. Ich beschäftige mich schon seit Längerem mit der Klimakrise. 2009 war der Klimagipfel in Kopenhagen. Da war ein bisschen so eine ähnliche Stimmung wie letztes Jahr mit Fridays for Future. Jetzt ist die entscheidende Zeit. Und das war die entscheidende Zeit. 2009 hätte man das noch wesentlich stärker abmildern können und wesentlich stärker bremsen können. Danach sind 10 Jahre gewesen, in denen viel zu wenig passiert ist. Und jetzt geht es um Schadensbegrenzung, um das, was noch möglich ist. 1,5 Grad ist ein großer Schaden für die Erdatmosphäre und für uns. 2 Grad ein noch viel größerer. Und 3 Grad, auf die wir derzeit zusteuern, vermutlich, ist ein noch viel größerer Schaden. Und dazwischen haben wir schon immer noch die Wahl. Aber die 1 Grad, die haben wir uns versemmelt.
Was ich mich frage, ist, wird der Journalismus aber auch nicht überfordert, wenn wir ihn quasi dafür verantwortlich machen, dass die Politik nicht handelt?
Ja, dafür kann man den Journalismus nicht verantwortlich machen. Der Journalismus ist dafür verantwortlicher, dass er groß und ausführlich über das berichtet, was wichtig ist. Und das ist das Klima unter anderem. Das Klima ist für mich das Thema, was im Moment mit das Wichtigste ist. Aber welche Konsequenzen die Gesellschaft daraus zieht, das ist nicht die Aufgabe des Journalismus, das zu entscheiden und das zu bestimmen, sondern dann auch wieder darüber zu berichten.
Das sehe ich jetzt genauso. Da kann ich gar nichts anderes zu sagen. Na, ich wollte auf jeden Fall früher oder später noch kurz auf eine Sache zu sprechen kommen, die mir hier in Berlin aufgefallen ist. Und da geht es um ganz schlechten Journalismus und ob da nicht guter Journalismus was dagegen halten muss. Ich erzähle einmal kurz, was da war. Mhm. Hier in Berlin gibt es ja jede Menge Spätis. Vor den Türen stehen die Schlagzeilen der Zeitungen, die man da drin kaufen kann. Und da wurde beispielsweise letztens mir eine Schlagzeile präsentiert, die ungefähr so klang: Den Autofahrern wird der Platz zum Fahren weggenommen. Und da denke ich mir, warum kann man denn nicht sagen, den Fahrradfahrerinnen, den Fußgängern, den Rollstuhlfahrern und den Skaterinnen und allen anderen Menschen wird mehr Platz gegeben im Straßenverkehr. Ich finde, da fehlt manchmal der Ausgleich. Vor den Türen der Spätis stehen diese schrecklichen Schlagzeilen und um zu den Ausgaben zu kommen, die das Ganze ausgeglichen darstellen oder auch mal die positive Seite beleuchten, da muss man sich erstmal hinten durch die Zeitungsständer wühlen und da kommt man vielleicht gar nicht hin.
Da würde ich aber sagen, da reflektiert der Journalismus im Grunde die Tatsache, dass wir eine Autogesellschaft sind.
Ja.
Georg, was meinst du, müsste man dann als Journalist quasi immer dagegen halten und sich da auch einer neutraleren Sprache bedienen?
Ich wäre da auch Partei. Ich wäre nicht auf der Autoseite. Aber das zeigt, dass Parteinahme auch Leser und Käufer von Zeitungen bringt und dass die Leute sich ins Boot genommen fühlen. Viele Leute sind Autofahrer, ich auch. Und wenn man sieht, mir wird was weggenommen, das zieht. Das ist eine Perspektive und wir waren ja vorhin schon bei guten und schlechten Nachrichten. Gute Nachrichten ziehen nicht so viel, wenn Radfahrer und Fußgänger mehr Platz bekommen. Wer ist es ja dann wiederum die gute Nachricht? Da sagt man als Medienmacher schnell, ja, das wollen die Leute hören, das wollen die Leute lesen und gibt die Verantwortung an die Leser und die Leser und Hörer geben die Verantwortung an die Journalisten. Da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, aber das ist ein wichtiges Beispiel.
Ich frage mich, ob wir schon genug über diese falsche Balance gesprochen haben, die vielleicht auch entstehen könnte, wenn man versucht, die Gegenseite noch zu Wort kommen zu lassen, dass man sich da zu extreme Positionen aussucht.
Es gibt in dem Bereich eine Gegenseite, die sagt, das Ganze findet gar nicht statt. Die Klimaschwankungen haben natürliche Ursachen. Das hat gar nicht so viel mit dem CO2 zu tun. Und diese Seite ignorieren wir meistens. Und das aus gutem Grund, weil die nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Das ist politische Propaganda, die von interessierter Seite hervorgebracht hat und die man mit Wissenschaft nicht verwechseln sollte. Da ist es auch richtig, die Gegenseite nicht zu fragen.
Georg, wäre das so eine Lehre, die man aus unserer Diskussion ziehen könnte?
Ich würde sagen, der Fokus auf den Fortschritt ist wichtig. Das haben wir ja hier auch besprochen. Wo tut sich was, das in den Blickpunkt zu nehmen, weil das auch eine bedeutsame Sache ist, die in der normalen Medienaufmerksamkeit manchmal etwas untergeht.
Ich würde mir wünschen, dass man mehr darüber liest und hört, wie es denn weitergehen soll, sollte dieses 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht werden, weil ich persönlich glaube, dass die Anstrengungen nicht groß genug sind, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Und ich würde mir vom Journalismus erstens wirklich etwas mehr Alarmismus wünschen, aber zweitens auch mal nachzufragen, was passiert denn im Worst Case?
Ich nehme aus der Diskussion mit, dass JournalistInnen auch keinen leichten Job haben. Einerseits die journalistischen Standards einhalten müssen, andererseits aber ja auch ihre persönliche Betroffenheit in Bezug auf die Klimakrise haben. Aber trotzdem ist am Ende meine Ansicht, es muss einfach mehr berichtet werden.
Nach Redaktionsschluss war das unser Podcast der Medias Res Redaktion. Wir unterhalten uns hier über Fragen, die Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, an uns haben. Schreiben Sie uns, wenn Sie hier mitmachen möchten, an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bei der Sendung heute waren Teilnehmer die Hörerin Katrin Blankenhagen, Georg Ehring aus unserer Umwelt- und Verbraucherredaktion im Deutschlandfunk und Brigitte Beetz hier aus der Medias Res Redaktion.
Danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, gerne.
Und mich auch ermutigt haben, denn ich hatte ja nicht so viel Mut, jetzt hier zu reden. Aber da haben Sie mich super eingefangen.
Das war die jüngste Episode im neuen Podcast nach Redaktionsschluss. Wenn Ihnen gefallen hat, was wir da machen, abonnieren Sie nach Redaktionsschluss überall, wo es Podcasts gibt, dann verpassen Sie keine Folge mehr und können auch die bisherigen Folgen laden. Und erzählen Sie das auch gerne weiter. Ich bin Stefan Fries, die Redaktion von Medias Res, und ich freue uns auf Sie.